Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Das Serienquartett.
Mit Patrick Wilinski. Und schön, dass Sie wieder zuhören. Bei mir im Studio ist das altbekannte Team, meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die Serienexpertin Anna Wollner und Kritiker Henrik Evert. Schön, dass Sie wieder da seid. Hallo.
Hallo. Hallo.
Vier Serien werfen wir auch diesmal in den Ring. Und es ist, finde ich zumindest, ein ordentlicher Spagat geworden von US-Sketch-Comedy über eine fast stumme deutsche Slapstick-Satire bis hin zu einem koreanischen und französischen Kriminalfall. Eine kleine Weltreise also. Und wir fangen da an, wo der Humor besonders doppeldeutig daherkommt, manchmal zumindest, in den USA. Die USA sind in diesem Monat 250 Jahre alt geworden und zu den offiziellen Feierlichkeiten, da gesellt sich jetzt ein ja, reichlich unfeierlicher Beitrag. Comedy-Star Larry David, der Mann hinter Curb Your Enthusiasm, unternimmt einen Ritt durch die amerikanische Geschichte in Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. Henrik weiß mehr.
Ja, was wäre, wenn die amerikanische Geschichte nicht von großen Ideen, sondern von kleinen Kränkungen angetrieben wäre? Genau diese Prämisse setzt Larry David in Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness um. Er taucht in kurzen Sketchfilmen in ikonischen Szenen der US-Geschichte auf, also bei den Gründervätern, bei Lincoln. Er sitzt neben Rosa Parks im Bus und zwischen den Gebrüdern Wright auf dem Flugzeugsitz. Und ja, er macht daraus im Grunde, du hast es schon gesagt, Curb Your Enthusiasm aus dem Kostümfundus. Es geht selten um große Politik, sondern eher, wie schon zu erwarten war, natürlich um Eitelkeiten, um Missverständnisse, um beleidigte Männlichkeit. Und weil es bei Larry David immer auch um die Metaebene geht, trat gleich im ersten offiziellen Trailer der Produzent der Serie auf, Barack Obama.
I have sat across the table from some of the world's most difficult leaders. Nothing has prepared me for working with Larry David. It's a lot.
Hey, 44.
Yeah.
Can I put you down as my emergency contact?
Don't you know other people who like you?
No.
The answer is no, Larry. You see what I'm dealing with here? Impossible.
Ja, wir sehen aber eine klassische Sketchshow für Liebhaber des Davidschen Humors, notorisch egozentrisch, klar linksliberal und mit deutlicher Kritik an Trump und dem heutigen Amerika. Das ist manchmal etwas platt, aber manchmal auch genau richtig. Hinter den Selbstmythen um Pathos, Freiheit und Verfassung lauern immer Ego und Rechthaberei. Und insgesamt ist das für mich mittel bis gut. Am stärksten ist die Serie, wenn sie sich auf ihr Ensemble verlässt. John Hamm, Jerry Seinfeld, Bill Hader, Catherine Hahn. Komödiantisch, sehr präzise, sehr lustig. Nicht alles trägt. Trotzdem als Larry-David-Variation mit politischer Schlagseite funktioniert das ziemlich gut und liefert, ich würde sagen, zu 80% richtig gute Unterhaltung.
80% richtig gute Unterhaltung. Sitzen 20% am Tisch.
Ich korrigiere auf vielleicht 30% gute Unterhaltung. Ich bin die Spaßbremse und war, glaube ich, hier zum Lachen echt im Keller. Mir ist das im Hals stecken geblieben. Ich dachte teilweise, es sind wirklich Altherrenwitze. Mir hat da die Metaebene gefehlt. Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten. Also es gibt eine Episode, über die wir, glaube ich, gleich auch noch sprechen werden. Aber zum Beispiel bei der Rosa Parks Episode, da habe ich mich einfach nur fremdgeschämt.
Ja, wenn wir, oder erstmal anders angefangen. Ich meine, es ist ja quasi ein Beitrag zum 250-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung und ist natürlich irgendwie eine lustige Prämisse, weil es heißt ja eigentlich in der Unabhängigkeitserklärung Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Insofern kommt dann der Nörgler daher, Larry David, und nörgelt mit seiner Unhappiness herum. Ich finde, fand es an hin und wieder auch einfach etwas zu sehr Larry David in Wiederholung und seine Persona irgendwie etwas ausgespielt. Wenn wir vielleicht noch über diese Rosa Parks Episode sprechen sollten. Also da fand ich interessant. Erstmal, ja, ich finde sie komisch. Beim zweiten Gedanken finde ich sie nicht komisch. Also es geht ja darum, Rosa Parks sitzt im Bus, weigert sich ihren Platz aufzugeben. Larry David sitzt neben ihr und unterstützt sie, aber eigentlich mehr aus deiner Faulheit heraus, weil er sonst aufstehen müsste, damit sie rauskommt aus der Reihe. Also insofern schreibt auch da Larry David ja die Geschichte um. Also es ging nicht um Bürgerrechtsbewegung, sondern es ging eigentlich um die Faulheit von Larry David.
Ja, und sein Ego sich zu präsentieren hier.
Ja, aber gerade diese Episode, die finde ich, die sticht auch so heraus, weil sie, finde ich, auch ein moralischer Blindflug ist. Diese Umschreibung der Geschichte, in dem Fall der Bürgerrechtsgeschichte, wird hier wirklich nur für eine Pointe genutzt. Und ich finde es interessant, dass hier diese Higher Grounds Produktionsfirma von Michelle und Barack Obama auch dahinter steht in einer Episode, wo auch so ein bisschen Geschichtsvergessenheit damit auch reproduziert wird. Hier fand ich wirklich, dass man sich im Ton vergriffen hat. Wobei Ton, Stichwort Ton, deshalb hat mir diese Serie ehrlich gesagt unterm Strich auch nicht so getaugt. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass Larry David hier extreme Selbstplagiat betreibt. Also über die Hälfte der Episoden recycelt im wahrsten Sinne des Wortes alte Curb Your Enthusiasm-Beschwerden. Also zum Beispiel allein die Tatsache, dass man nach dem 7. Januar niemandem mehr ein frohes neues Jahr wünschen soll. Das ist aus der 10. Staffel fast 1:1. Ich habe nochmal reingeguckt, übernommen. Da ist auch eine gewisse Art der Faulheit in den Sketchen. Mhm. Und ich frage mich, ob so ein Selbstplagiat in einem Kostüm der neuen Serie nicht am Ende so ein bisschen Betrug am Zuschauer ist.
Also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, dass es überhaupt zu dieser Serie gekommen ist, denn Larry David hat nach, ich weiß nicht, 20 Jahren, glaube ich, Curb Your Enthusiasm abgeschlossen und macht jetzt im Grunde, wir haben es alle gesagt, dasselbe jetzt im Kostüm. Ich finde, Larry David ist Larry David und deswegen darf Larry David auch Dinge tun, die andere Menschen nicht tun dürfen, denn er hat sich im Grunde ein Imperium aufgebaut, genau um sich, um seine Person und um diese Art zu Schauspielern und um diese, vor allen Dingen diese Art des Humors, die er im Grunde ja, man kann fast sagen, erfunden hat. Und deswegen hat er, finde ich, auch ein paar Freischüsse. Und ja, ich verstehe die Bedenken bei der Rosa Parks Folge, bei dem Filmchen. Gleichzeitig würde ich es aber auch nicht zu hoch hängen, weil er wiederum auch nicht die Geschichte verändern will oder ausradieren will, sondern er setzt seinen Humor da drauf. Ich verstehe aber, dass jeder, der nicht Larry David Fan ist, nicht so einen großen Spaß daran. Und ich glaube auch nicht, dass die Serie in eine zweite Staffel gehen wird. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Vielleicht zum 500. Geburtstag
der USA. Könnte, wenn er uns alle überleben wird. Ja.
Ja, also ich finde irgendwie die Idee ganz, ganz charmant zu sagen, ich entmythologisiere mal diese großen Mythen der Gründungsväter. So, und dann steht Larry David da. Aber der Unterschied, finde ich, zu Curb Your Enthusiasm ist, bei Curb Your Enthusiasm war er sehr wortwitzig. Es war sehr viel über Dialog. Jetzt gibt es immer wieder Episoden, wo er einfach nur schreit. Wo er nur irgendwie...
Ja, das war allerdings in den letzten Staffeln Curb Your Enthusiasm, wurde auch schon viel geschrien.
Da bin ich ausgestiegen.
Das stimmt.
Da finde ich halt irgendwie, das ist nicht mehr lustig. Er muss mich doch überzeugen als Comedian, der irgendwie bekannt ist dafür, dass er eigentlich sprachlich so brillant ist.
Das Interessante an dieser Serie ist ja der Ansatz zu sagen, die Geschichte Amerikas, Stichwort Experiment, ist eigentlich eine Folge von Missverständnissen, das Nörglertum, die menschliche Schwäche hat etwas gerichtet, nicht wahr? Und nicht die großen Helden, die man jetzt quasi feiern möchte. Ich finde aber, es gibt da einen Sketch in der zweiten Episode und wir sollten, glaube ich, erwähnen, dass wir nicht alle Episoden in dem einen Fall sehen konnten, deshalb beziehen wir uns auf die Episoden, die wir vor der Aufzeichnung sehen konnten, wo es ja ganz direkt um Donald Trump geht, nicht wahr? Also da geht es darum, was passiert, wenn einer an die Macht kommt, der das macht. Und was passiert, wenn er sich gegen alles widersetzt, was eigentlich vorgegeben ist von der Verfassung? Ich muss sagen, das war mir plumpe Parteipolitik in diesem Sketch. Und da muss ich sagen, da habe ich die Obamas fast schon mehr gespürt, als in den Teilen, wo er selber auftritt, der Barack Obama, der übrigens ein gutes Timing hat. Aber hier muss ich sagen, auch in Amerika habe ich mir die Pressespiegel angesehen. Das wird schon stark wieder parteipolitisch diskutiert, diese Serie. Also ich habe schon das Gefühl, dass das hier auch wieder Teil des Kulturkampfs ist, diese Serie, und weniger ein Produkt an sich, das Humor, das Amerika mal anders erziehen möchte. Und da hatte ich auch so einen gewissen Fehlgeschmack beim Sehen.
In der Episode, vor allem, wenn man überlegt, oder in dem kleinen Sketch, wer da mitgespielt hat. Rob Reiner, ja, der verstorbene Regisseur, der von Trump posthum noch durch den Dreck gezogen
wurde.
Vermutlich
sein letzter Auftritt.
Ja, und die haben das ja auch tatsächlich bei der Weltpremiere, haben sie die Folge gezeigt. Die ganze Folge, und das aber durch einen Platzhalter ersetzt, weil sie das bis zur Ausstrahlung geheim halten wollten, dass es das gab. Jimmy Kimmel, der ja auch von Trump zensiert wurde, der auftaucht. Also da bin ich tatsächlich bei dir, Patrick, mit diesem, ich habe zwar gelacht, aber es war total platt.
Ja, also es ist ja George Washington, der darüber nachdenkt, ob er nach der zweiten Amtszeit nochmal antritt. Und also dieser Bezug war irgendwie wirklich relativ plump.
Wobei es natürlich im jetzigen, heutigen Amerika eigentlich auch schon wieder mutig ist. Also ich will da jetzt mal Partei ergreifen, weil ich meine, wir beschweren uns immer darüber, dass Filmemacher, Serienmacher in Deutschland nie ihre Stimme erheben, nicht politisch sind. Und hier, okay, es ist ein bisschen platt gewesen, aber es war schon wieder so platt, dass es fast deswegen schon wieder lustig war, weil alle gesagt haben, ja, wir wissen, worüber du redest. Und das wiederum halte ich dann schon fast für mutig, denn da haben sich jetzt alle zusammengeschlossen, die gerade ihre Probleme haben, beziehungsweise ihre Probleme spüren, die sie bekommen im jetzigen Amerika. Und hey, ich finde das absolut in Ordnung. Das kann man machen.
Wobei ich mich fragen würde, ob diese Serie ohne Larry David und die Obamas im Hintergrund vor einem Radikalsender wie HBO überhaupt entstanden wäre oder ob das nicht ein Freundschaftsbeweis des Senders ist letztendlich.
Das ist, finde ich, auch ein interessanter Aspekt, der Name Obama, dass er mittlerweile es nicht nur darum geht, wer diese Serie Regie oder schauspielmäßig macht, sondern was für eine Macht die Produzenten im Hintergrund haben. Und die Obamas, hatten die nicht mal sogar einen Deal mit Netflix? Die machen ja nichts anderes gefühlt mehr, als irgendwelche, also ihren Namen herzugeben für irgendwelche Serien, die sie produzieren.
Also ich finde, es gibt einen Maßstabsvergleich. Vor ein paar Jahren ist History of the World Part 2 von Mel Brooks herausgekommen. Auch Sketch-Comedy, auch amerikanische Geschichte, damals nicht nur. Die war viel lustiger. Was uns zu unserer Bewertung bringt, was für eine großartige Überleitung.
Denn ich Selbstlob stinkt ja gar nicht.
Nein, ich habe für unsere Skala der Tops und Flops einmal wieder, weil er war schon einmal Mel Brooks rausgeholt, er ist gerade 100 Jahre alt geworden. Er produziert weiter. Ich finde, das kann man für so einen Giganten der Entertainment-Industrie machen. Also Mel Brooks gibt uns die Tops und Flops und wir bewerten Larry Davids Sketch-Comedy. Henrik, du hast sie vorgestellt.
Ja, ich würde Larry David, also der muss schon sehr viel falsch machen, dass ich ihn schlecht bewerten würde. Deswegen natürlich ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Jetzt Anne.
Ich würde gerne das andere hören. Flop.
Life stinks.
Susanne.
Ich habe mich echt drauf gefreut, muss ich sagen, und bin aber, hat es mich nicht ganz überzeugt. Flop.
Life stinks.
Und auch von mir an dieser Stelle leider, leider, ein Flop.
Life stinks.
Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness. 7 Folgen werden wöchentlich zu sehen sein bei HBO Max. Bei Serie Nummer 2 bleiben wir im Genre der TV-Komik, kommen aber nach Deutschland zu Das Manko, eine vielfach national und international ausgezeichnete Physical Comedy, die nicht nur eine Hauptfigur kennt, sondern gleich eine ganze Gruppe. Anna stellt Das Manko vor.
Ja, der Ausgangspunkt dieser Serie, die sehr, sehr kurz ist, ist so simpel wie genial. 11 Menschen, die im Berufsleben eigentlich als hoffnungslose Fälle gelten, die werden durch eine Verwechslung plötzlich zu vermeintlichen Leistungsträgern. 4 kurze Folgen in Beige und Grautönen mit wenig Dialogen über Arbeit, effizient, den ewigen Optimierungswahn und das Deutscheste. Ich habe nachgefragt, was es in deutschen Behörden gibt.
Die Sonne scheint, es ist schon wieder Mittwoch und wir wissen alle, was heute ansteht. Es ist Schnitzeltag!
Ja, Schnitzeltag. Statt klassischer Pointen setzt Regisseur Arne Feldhusen gemeinsam mit dem Schauspielkollektiv Das Manko auf Physical Comedy. Blicke, Bewegungen, präzise, choreografiertes Chaos erzählt oft mehr als Dialoge. Die 4 Folgen schicken ihre Figuren auf eine irrwitzige Reise durch die unterschiedlichsten Arbeitswelten, in denen aus jeder neuen Aufgabe die nächste Katastrophe entsteht. Das ist zwischen Slapstick, Gesellschaftssatire und liebevollem Blick auf menschliche Unzulänglichkeiten. Das Manko immer wieder an die großen Traditionen visueller Komik anknüpfend von Jacques Tati bis Monty Python und wirkt dabei erstaunlich eigenständig. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das ZDF so eine Serie produziert. Ich habe mehr gelacht als bei Larry. Ist für mich eine der originellsten deutschen Comedy-Produktionen des Jahres, sage ich ohne Beige.
Krass.
Damit ist das Feld abgesteckt für die Diskussion.
Oha, jetzt werden die Waffen gewechselt.
Ja, also ehrlich gesagt, ich kann mich nur anschließen. Also ich finde wirklich...
Ganz kurz, entsetzte Gesichter links und rechts von mir.
Auch, ja. Endlich mal wieder kein Redakteursfernsehen vom ZDF. Herzlichen Glückwunsch. Wow, super. Also wie hat das denn funktioniert? Wie ist das denn durchgegangen? Aber ich glaube dadurch, es gab Festivalerfolge, das war der Grund, glaube ich. Ne? Deswegen schafft es diese Serie ins ZDF anscheinend. Alles, was du sagst, man schaut im Grunde einem Clowns-Workshop zu und das funktioniert aber so extrem gut und es ist so lustig. Ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht laut gelacht, so wie du das gerade gesagt hast, Anna, aber ich habe in mich sehr viel hineingelacht. Es ist subtil, hat mir gut gefallen.
Ich habe gar nicht gelacht.
Ich fand einer es, musste ja wieder.
Ich glaube, zwei sind hier.
Ich bin hier Larry David und die Nörglerin, tut mir leid. Aber ich habe die Prämisse verstanden. Ja, Bürokratie ist absurd. Ich fand es überhaupt nicht witzig. Ich fand sollte ja mehr vielleicht sogar eine Installation sein. Das ist ja vielleicht gar keine Comedy mehr, sondern irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Performance, Installation, Choreografie. Es gibt ja im Prinzip gar keine Figuren. Die sind ja alle mehr bewegen sich in der Menge. Dadurch hat man aber auch niemanden, mit dem man mal mitgehen kann. Und ich finde, dann wird es irgendwann repetitiv. Selbst die kurzen Folgen sind dann irgendwann, dass ich denke, ja, ich habe es verstanden. Bürokratie ist absurd.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ist das das deutsche Pluribus? Wo die Gemeinschaft quasi in einen möglichst langweiligen Kontext übersetzt
aber
wird.
Aber da gab es ja Figuren.
Natürlich. Nein, ich meine das auch gar nicht als Kompliment an dieser Stelle.
Ich verstehe den Vergleich. Ja, ja.
Also da ist etwas. Und ich finde natürlich erstmal die Ausgangslage interessant. Und das, was Susanne gesagt hat, da beginnen ja schon die ersten Widersprüche. Also haben wir es hier mit 11 Figuren zu tun, die ein Kollektiv sind? Oder warum lese ich im Abspann dann, dass diese einzelnen Figuren doch Namen haben und doch auch Eigenschaften haben, also
das
Individualisten
war für die Dispo,
sind?
Um sie auseinanderhalten zu können.
Panikmanko, Dummmanko, gute Laune Manko. Ich muss sagen, den Überblick habe ich in diesen 4 Episoden nicht bekommen. Ich finde, dass der Widerspruch auch, es wird ja so beworben mit die Serie, in der nicht gesprochen wird. Für eine Serie, in der nicht gesprochen wird, wird erstaunlich viel gesprochen. Warum muss Sophie Reuss eine Art National Geographic Overvoice-Kommentar haben, um dann, Stichwort Redakteursfernsehen, Henrik, doch noch eine Art Erklärung zu liefern für das, was wir sehen, weil man sich eben nicht traut, sich komplett auf das Anarchische einer Gruppen-Physical Comedy einzulassen. Also ich sah immer quasi den kleinsten möglichen Nenner in dieser Serie und nicht das Potenzial, das vielleicht da gewesen wäre. Die erste Folge, muss ich sagen, ist wirklich ganz toll, so als Behörden-Utopie. Danach zerfällt das komplett, es wird kontextlos und am Ende wirklich auch nur eine Sketch-Comedy.
Na, das finde ich nämlich gerade nicht. Und ich glaube, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen und auch sagen, okay, ihr findet da keine Protagonisten, mit denen ihr mitgehen könnt. Ja, okay, wir sehen hier mal was ganz anderes.
Es ist aber auch nur eine Stunde oder irgendwie 80 Minuten. Mir hat das überhaupt nicht gefehlt, weil ja trotzdem so ein Stück weit noch Figuren da waren, mit denen man sich ansatzweise identifizieren
konnte.
Und die
Stunde, die schaffst du dann auch mal, ohne dass du dich an den Protagonisten dranhängst. Eigentlich ist es eine Kunstinstallation. Okay, das hört sich jetzt so ein bisschen zum Abgewöhnen an, aber es ist was anderes. Es ist eigentlich keine Fernsehserie. Eigentlich können wir es hier gar nicht in dem Kontext so besprechen. Es ist irgendwie was anderes. Also von daher, finde ich, muss man schon ein bisschen da wohlwollender sein, was so die klassischen dramaturgischen Elemente betrifft, die dann dort natürlich irgendwie nicht auftauchen. Aber übrigens, neben Pluribus hat es mich noch an was anderes erinnert. Nämlich
die Minions.
Das auch.
Moment, die sind gelb und nicht beige.
Und zwar die Minions in Backrooms. Das, finde ich, beschreibt es eigentlich ganz gut.
Oh mein Gott.
Aber das ist ja interessant, was uns alles einfällt. Das spricht doch dafür, dass diese Serie nichts Eigenes ist, sondern eine Art von Moodboard, wo wir Inhalte und Reaktionen reinfüllen, die wir gerne gesehen hätten. Ist das nicht auch ein Kritikpunkt?
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich die Logline gelesen habe, dachte ich auch, es geht eher in die Richtung das Institut. Also auch Arne Feldhusen, so eine klassische Workplace-Comedy, halt nur im Amt. Hatten wir schon, kann man aber, finde ich, auch nochmal machen, weil das Amt an sich genug Spielmöglichkeiten dafür gibt. Nach der ersten Folge und diesen ersten Minuten, also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Amt oder in der Behörde wart, aber ich habe mich da so wiedergefunden von beiden Seiten irgendwie. Also das Telefon klingelt, alle erstarren in Stockstarre. Nach 30 Sekunden nimmt jemand diesen Telefonhörer hoch, guckt ihn an und legt ihn wieder auf. Ja, willkommen in Deutschland 2026. Es hat was total Performatives, weil es aber auch eben ein Theaterkollektiv ist, das hier spielt, mit Gaststars, Sophie Reuss als Stimme, Bjarne Mädel, der den Schnitzeltag zum Beispiel macht. Aber auch da alleine diese Szene, als er die Schnitzel austeilt, Kantine, alle freuen sich auf das Schnitzel und dann sind die beiden Unternehmensberater, die das Ganze einordnen sollen, da und die nehmen nur den Salat und danach traut sich keiner mehr. Ich fand das irgendwie total auf den Punkt.
Ich wollte euch fragen, ob ihr mir den Humor erklären könnt. Ich habe einfach nicht gedacht, ich gelacht. Mir hat sich diese Absurdität erschlossen. Aber wenn es irgendwie doch sowas sein soll wie Comedy, muss es ja irgendwie ein Timing haben, irgendwie Pointen, irgendwas. Das hat sich mir einfach
nicht erschlossen. Es hat ja das Mega-Timing. Es hat aber auf der körperlichen Ebene. Also ich würde es auch gar nicht als Comedy bezeichnen. Also ich würde sagen, es ist wirklich irgendwas ganz anderes und man schaut halt eben so eine Art Inszenierung zu, die sehr durchgetimt ist. Also man schaut eigentlich ein Tanztheater eigentlich, würde ich fast sagen, zu. Und die Sachen, die so ganz klar auf Gag inszeniert waren, die fand ich teilweise auch jetzt nicht so super lustig. Also die andere Szene, Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, dieses Raucheraquarium. Es gibt so einen Glaskasten, wo sich alle reinstopfen, um zu rauchen. Und sie stopfen sich wirklich rein, sodass sie mit dem Gesicht an der Glasscheibe hängen. Und der Letzte, der Arbeiter, kommt dann noch, möchte sich noch mit hineinzwängen und auch eine Zigarette anzünden. Und wird sehr ausgereizt. Und da musste ich jetzt auch nicht laut lachen in diesen Szenen, sondern eher bei diesen kleinen Szenen, bei diesen, was so am Rande passiert. Und halt eben diese absolut perfekte Choreografie.
Also es kommt gut an und Henrik hat recht. Viele sehen darin das Wegkommen vom Redakteursfernsehen. Ich finde, wenn man genauer hinsieht, sieht man es. Es kommt halt nur durch die Hintertür diesmal und nicht wie so immer durchs
Geöffnet. Schlauere Redakteure, die ihren Willen durchsetzen.
Wahrscheinlich. Also man kann nur sagen, bitte noch mehr Mut, weil wenn man schon so eine Anlage hat, dann lasst sie bitte noch machen. Also irgendwie ist das die richtige Richtung, aber am Ende hat es mich vielleicht doch nicht so überzeugt. Deshalb kann ich doch jetzt mal mit der Bewertung einsteigen und ich sage das Manko, ich sehe die Anstrengung, aber bei unserer Bewertungsskala ein Flop.
Life stinks.
Anna.
Überraschenderweise ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Henrik.
Ich schließe mich an, ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Und Susanne.
Bei mir auch ein Flop.
Life stinks.
Das Manko, 4 Folgen, zu sehen ab dem 17.07. in der ZDF-Mediathek. In Serie Nummer 3, da schickt uns Netflix nach Südkorea und da sogar in einen südkoreanischen Hörsaal. Notes from the Last Row heißt die Miniserie und der Titel ist schon irgendwie Programm, denn die spannendste Figur sitzt nämlich ganz hinten in der letzten Reihe einer Vorlesung. Und zwar ein stiller Student namens Lee Kang, der lieber zuhört als mitredet und ausgerechnet der bringt seinem Literaturprofessor Ho Mung-ho so richtig ins Wanken, als er ihm eine Kurzgeschichte präsentiert. Professor Mung-ho ist zynisch, ausgebrannt, leidet an einer enormen Schreibblockade. Aber in diesem stillen Studenten, da wittert er plötzlich ein riesiges Talent. Vor allem diese Kurzgeschichte fasziniert ihn. Darin schleicht sich Lee Kang heimlich in das Leben der Familie eines Kommilitonen. Der Professor ist, wie gesagt, elektrisiert, zwingt Lee Kang weiterzuschreiben. Doch der will etwas für seinen Aufwand.
Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen die Testfragen besorge, oder was meinen Sie?
Das ist die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist.
Hören Sie mal, ich bin doch nicht irgendwer. Ich bin Ihr Professor. Wie können Sie es wagen, mich so etwas zu fragen? Raus mit Ihnen! Nicht zu fassen, Sie sind wirklich unglaublich.
Da kann man nichts machen. Somit ist der Literaturunterricht wohl beendet.
Die Vorlage der Serie ist übrigens ein spanisches Theaterstück, das schon einmal verfilmt worden ist von François Ozon. Hier wurde alles ins Koreanische verpflanzt und die Hauptrolle des Professors spielt Cho Ming-sing, also der Mann, der in Park Chang-wooks Old Boy damals einen lebenden Oktopus verspeist hat. Hier frisst er fremde Geschichten. 6 Folgen sind das insgesamt mit ziemlich doppeltem Boden. Mal ist das ein Thriller, dann intellektuelles Duell. Gibt viele narrative Falltüren, viele falsche Gewissheiten. Ich war erst skeptisch, saß dann aber ehrlich gesagt doch in der Falle. Ging es euch auch so?
Also ich fand den Cho Ming-sing super, der spielt ganz, 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 ganz toll. Ich finde, vor allem, weil er den Professor nicht als Monster spielt, sondern so als einen Mann, der ganz verletzt ist, eitel, neidisch. Denn wie du schon sagtest, ist es ja im Prinzip auch so ein Vampirfilm über Kreativität. Also die Frage, wie kann man sich jetzt so eine Geschichte zu eigen machen, die handelt ja eigentlich nicht vom Schreiben, wie man erst denken möchte, sondern vom Begehren. Also der Professor bewundert seinen Studenten ja nicht nur, er möchte dessen Talent besitzen. Also Schreiben ist hier nicht nur ein romantischer Akt, sondern mehr so ein Machtinstrument. Und daraus entwickelt, finde ich, diese Geschichte eine unglaubliche Dynamik, die eben nicht so ganz auf diese klassischen Thriller-Mechanismen angewiesen ist, sondern irgendwie so in so eine permanente Spannung aus so einer Unsicherheit eigentlich erzeugt.
Wir besprechen zum ersten Mal eine südkoreanische Serie im Quartett. Sieht man das vielleicht? Ist es anders oder ist es Netflix-Dutzendware?
Nee, es ist keine Netflix-Dutzendware, aber ich finde das Spannende daran, dass Netflix natürlich auch damit ein bisschen spielt nach dem Erfolg von Parasite und natürlich auch auf dem eigenen Streamingdienst Squid Game eine südkoreanische Serie zu präsentieren und vielleicht damit auch irgendwie viele Leute anzulocken, weil sie denken, es ist ein Squid Game 2.0 und dann sowas komplett anderes kriegen, was viel ruhiger ist, mit diesen doppelten Böden viel, viel vielschichtiger und auch klüger gemacht ist. Und es ist ja auch eine Serie, die eigentlich komplett dem widerspricht, was Netflix normalerweise macht, weil man sollte möglichst nicht irgendwas anderes nebenbei machen, weil man sonst ganz viele Nuancen verpasst. Jetzt nicht unbedingt die großen dramatischen Wendungen, aber so in diesem leisen, stillen vor sich her wabern, da liegt so viel drin. Also es hat ja auch was Voyeuristisches auf mehreren Ebenen. Also natürlich einmal dieses Machtding zwischen Mentor und Schüler, wobei sich ja irgendwann auch die Frage stellt, wer eigentlich wer ist, weil sich die Rollen ja dann auch noch irgendwann umkehren. Dieses Voyeuristische, dieses Eintauchen in die Geschichte der anderen und sich ein anderes Leben überstülpen und dann am Ende auch, dass sich ja eigentlich ja, Gegenwart, Vergangenheit bzw. Wahrheit und Fiktion so miteinander verschwimmt, dass man da relativ schnell raus ist, wenn man einmal zu lang gebügelt hat.
Ich finde es auch interessant, dass Netflix genau diese Serie als nächsten südamerikanischen Hit, südkoreanischen Hit veröffentlicht hat. Aber ich kann mit der Serie tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Also ich fand null Dynamik dahinter. Ich habe mich durch 6 Stunden gequält, wirklich. Ich habe sie hinterher in 1,5-facher Geschwindigkeit geguckt, weil ich wollte, dass es vorbei ist. Ich finde, also die Dynamik funktioniert für mich überhaupt nicht. Es gibt gar keine echte Fallhöhe. Es ist total konstruiert. Ich finde, die Beats sind viel zu falsch und spät gesetzt. Der vermeintliche Mord kommt zu spät. Am Anfang, worum geht es? Das ist ein frustrierter Literaturprofessor. Ein frustrierter Literaturprofessor, der seinen zweiten Roman niemals veröffentlicht hat. Und dann wird da so ein Erstsemester-Pro-Seminar in Literaturwissenschaft geliefert, die ganze Zeit in den Zwischentönen. Es hat mich sehr, sehr, sehr angestrengt und ich bin da auch überhaupt nicht mitgegangen.
Na, da muss ich ja obviously widersprechen an dieser Stelle. Also ich muss schon sagen, erstmal, diese falschen Fährten, die sind schon ganz interessant. Ich habe ihn ja so angekündigt, dass der Schüler den Lehrer erpresst und so weiter. Das ist es ja gar nicht. Ab Folge 2 ändert sich ja immer wieder die Dynamik. Deshalb würde ich sagen, ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Serie, die fast in jeder Folge eine komplett andere Dynamik an den Tag legt. Natürlich ist das sehr stark aus diesem Milieu heraus erzählt und ich erwarte natürlich aus einem, sagen wir mal, Hochschulprofessor aus einer Uni-Welt vielleicht nicht den radikalsten Actionfilm daraus zu machen. Aber allein, wie sich die Paranoia dieser Figur aufbaut. Und ich finde übrigens immer recht psychologisch realistisch aufgebaut, sodass man sich irgendwann mal fragt, denkt der sich das vielleicht doch alles aus, dieser Professor? Also sind wir in der Geschichte der Geschichte? Also das ist das eine. Ich finde ihn erstmal grundsätzlich unterhaltsam. Auf der anderen Seite gab es diese sehr schöne Szene, wo der Professor immer diese Kurzgeschichten bekommt von seinem Schüler und am Ende steht, Fortsetzung folgt. Und ich dachte mir, hier reflektiert diese Serie das Seriensein wieder. Also diese Sucht auf die nächste Folge. Ich hatte auch das Gefühl, dass Netflix sein eigenes das Geschäftsmodell hier nochmal so als moralisches Problem erzählt. Also muss es immer das Weiter sein. Ich finde auch übrigens, das ist eine der wenigen Serien, die diese 6 Stunden braucht übrigens, weil es werden andere Nebenfiguren eingeführt. Die Ehefrau des Professors, diese ganze Kommilitonenfamilie, die sich da gefühlt 3-mal ändert. Also das ist schon ein unglaublich präzise und genau gearbeitetes Drama, das im Untergrund so eine sehr archaische Rachegeschichte letztendlich erzählt, was schon wieder so ein Spiegelbild zu Oldboy ist, was auch vielleicht kein Zufall ist bei der Hauptfigur, oder?
Also diese Metaebene, die du ansprichst, die sind mir zu platt. Also die Serie versucht die ganze Zeit, mir Metaebenen zu präsentieren, nach dem Motto so, schau mal, die nächste Metaebene, hier, Fortsetzung folgt, haha, wir sprechen hier über Serielle und hier Fiktion und die Wahrheit verschwimmen miteinander und wir wissen gar nicht mehr, was ist wirklich, also sorry, das ist 90er Jahre, Nuller Jahre, also das ist wirklich so mit dem Vorschlaghammer auf die Metaebene und das ist mir zu wenig.
Also ich glaube, manchmal hat es so ein bisschen was Selbstverliebtes. Das würde ich auch sagen, denn es gibt sehr viele Gespräche darüber, was gute Literatur ist, was Talent bedeutet, warum Schreiben Wahrheit erzeugt. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen prätentiös und ein bisschen zu sehr beschäftigt mit den eigenen Ideen, als sich um die Figuren zu kümmern. Also insofern, da würde ich mitgehen. Aber ansonsten finde ich die auch sehr, sehr, sehr schlau und gut gemacht.
Ja, ich denke auch, dass die Bildsprache sehr gut ist. Ich finde, das ist eine Serie und gut, Netflix macht ja unterschiedliche Produkte, das kann man ja auch nicht immer so und über einen Kamm scheren, aber ich dachte mir allein schon, wie seine Räume, also des Professors aufgebaut werden, wie er erst umgeben ist von diesen Bücherregalen und mit der Zeit, wo er sich auch intellektuell, aber auch emotional entblößt, ist er immer mehr im Freien und so weiter. Das ist wirklich so gut gearbeitet, auch visuell. Da sehe ich übrigens diese ganzen koreanischen Regisseure im Hintergrund, die das seit Jahren auch so erzählen. Das könnte natürlich auch ein 2-stündiger Film von Park Chan-wook sein, dachte ich mir. Der erzählt jetzt andere Sachen. Aber ich hatte wirklich eine Freude daran, wieder mal ein Netflix-Produkt zu sehen, das visuell auch etwas von mir möchte. Auch auf der Tonspur passieren sehr interessante Sachen. Dieser nervöse, was ist das? Halb Jazzbeat, kenne mich jetzt nicht so gut aus, fand ich auch mal als Tongebung anders, ja, und nicht immer so dieses Bum-Bum-Schnitt-Schnitt-Geschichten, also das war doch schon mal was anderes, dass man auch mal verweilt auf einem Gesicht eine Weile, so viele Nahaufnahmen habe ich bei Netflix, weiß ich nicht, bei dem letzten Scorsese-Film, als er noch dafür gearbeitet hat, gesehen.
Ja, also ich bin über überrascht, vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht von Henrik.
Das finde ich nicht anders.
Das dir nicht erschlossen hat. Vielleicht hättest du Untertitel anmachen sollen. Vielleicht wär's
dann
besser.
Ich habe es tatsächlich im Original mit Untertitel geschaut.
Ja, das muss man übrigens sagen. Die deutsche Synchro ist eine Katastrophe.
Genau, ich war gerade schockiert, als du den Ausschnitt gespielt hast. Oh, weia.
Es ist ganz furchtbar. Ja. Und dann bewerten wir doch unsere erste südkoreanische Serie im Quartett, Notes from the Last Row. Anna.
Ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Henrik.
Ein Flop.
Life stinks.
Von mir ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Und Susanne.
Von mir auch.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Notes from the Last Row. 6 Folgen zu sehen auf Netflix. Und zum Schluss, da tauchen wir noch ab, und zwar wortwörtlich, denn Serie Nummer 4 kommt aus Frankreich, läuft ab nächster Woche im Ersten und heißt Surface, das versunkene Dorf. Die Vorlage stammt von einem französischen Bestsellerautor, und Susanne weiß mehr.
Ja, ein Ort ist von der Landkarte verschwunden, aber nicht aus der Erinnerung. Das ist die Prämisse der Serie Surface, das versunkene Dorf. Eine französisch-belgische Koproduktion mit deutscher Beteiligung. Und im Mittelpunkt steht eine Pariser Kommissarin, die nach einem traumatischen Einsatz in ein kleines Dorf in den südfranzösischen Pyrenäen versetzt wird. Sie soll hier eigentlich vor allem zur Ruhe kommen und begutachten, ob die Polizeistation in dem Dorf noch notwendig ist. Aber dann finden zwei Fischer auf dem Grund eines Stausees ein Fass mit den Knochen eines Kindes.
Vor über 20 Jahren sind 3 Kinder verschwunden. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Vielleicht kommt das Fass aus deinem alten Dorf, oder?
Was für ein altes Dorf?
Vom Dorf, das vor 23 Jahren überflutet wurde.
Ja, also wir erfahren, vor mehr als 20 Jahren befand sich am Boden des Sees mal ein Dorf. Es wurde für den Stausee geflutet, die Bewohner wurden umgesetzt. Und nun also tauchen im wahrsten Sinne des Wortes die Leichen der Vergangenheit auf. Die 6-teilige Serie basiert, Patrick, du hast schon erwähnt, auf dem Bestseller des französischen Schriftstellers Olivier Nourek, der lange selber als Polizist gearbeitet hat. Und die Metapher ist ziemlich klar. Eine Gesellschaft hat ihre Vergangenheit buchstäblich unter Wasser gesetzt und geglaubt, damit sei sie verschwunden. Das funktioniert über weite Strecken für mich gut. Die Serie setzt kaum auf Action. Sie lebt von Nebel, Wasser, Stille, verlassenen Gebäuden und langen Einstellungen. Gleichzeitig gibt es viele vertraute Krimi-Muster, die traumatisierte Ermittlerin, die schweigsame Dorfgemeinschaft. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass sie mit ihrer originellen Ausgangsidee mutiger umgeht und weniger bekannten Genrefaden folgt. Trotzdem finde ich, ist das ein ungewöhnlich melancholischer Krimi, über den sich hoffentlich auch ein bisschen streiten lässt.
Henrik, du legst die Stirn so in Falten.
Ich habe das Gefühl, ich stehe heute hier so ein bisschen alleine da mit meiner Meinung. auch hier, ich konnte leider mit dieser Serie wirklich nichts anfangen. Also ich fand sie langweilig. Ich finde, die Protagonistin hat für mich überhaupt kein Charisma, sondern sie ist einfach nur passiv-aggressiv in diesem Dorf unterwegs. Wobei Dorf auch hier einer meiner größten Kritikpunkte ist. Das Ganze soll ja so eine Smalltown-Atmosphäre da schaffen in diesem Dorf, also nicht in dem versunkenen Dorf, sondern im Dorf, wo sie jetzt leben. Aber das ist gar kein Dorf, weil es wird ungefähr ein Ensemble von, ich weiß nicht, 5 Leuten gezeigt in der ganzen Serie. Es entsteht keine Dorfatmosphäre, es entsteht gar keine Ensemble-Atmosphäre. Wo sind wir denn da? Also habe ich nicht verstanden. Ich finde alle anderen Darsteller auch sehr charismabefreit. Und finde, das sind billige Cliffhanger gesetzt, das sind schlechte Wendepunkte, und also für mich ist das eine absolute Katastrophe, diese Serie.
Uncharismatischer Cast habe ich mir lustigerweise auch aufgeschrieben, Henrik. Ja. Nicht ablesen.
Da sind wir uns ja mal einig.
Ich springe jetzt Susanne einfach mal zur Seite und muss auch hier mit einer Lebensbeichte kommen. Ich bin seit mehreren Jahren in so einem Rabbit Hole von Cozy Crime Krimis gefangen. Ich habe mich ein bisschen durch Europa gearbeitet und hänge gerade in Frankreich fest. Also wirklich alles, was Lavendel und Mord im Titel hat, habe ich gelesen, und auch genauso habe ich mich hier gefühlt. Was man abends liest, 3 Seiten, und am nächsten Abend nochmal die letzte, weil man vergessen hat, was eigentlich passiert ist, und es ist eigentlich total egal. Jede Wendung ist total vorhersehbar, ja. Jede Figur ist total vorhersehbar, aber ich habe es trotzdem total gerne geguckt, weil das einfach wirklich so Bügelfernsehen ist. Es ist absolut Berieselung. Jeder Cliffhanger den riecht man 500 Meter gegen den Wind, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm, weil halt trotzdem es einfach mal was anderes war als der 2015 Sonntagabend-Tatort. Also alleine die Pyrenäen, die Landschaft war komplett anders. Es waren mal SchauspielerInnen, die wir hier in Deutschland nicht kennen, die natürlich der Franzose auch jeden Abend im Vorabend vermutlich sieht. Trotzdem auch mit diesen, ja, die 5 Dorfbewohner, die dann auch alle irgendwie noch miteinander verwoben sind und auch
verwandt, sag's doch.
Entschuldigung, verwandt. Und dann auch noch was zu tun haben mit dem Verschwinden der 2 bzw. 3 Kinder, was in der Auflösung dann auch noch ein bisschen plump war. Ich fand aber diesen Umgang mit Erinnerungen und auch wirklich dieses, in dem Fall nicht unter den Teppich, sondern unters Wasser kehren, so, dass ich...
Keine subtile Metapher, oder? Also wenn Dinge von Untergrund nach oben gespült werden. Also es wäre zu leicht, diese Serie jetzt schnell fertig zu machen, weil es stimmt schon, es bleiben keine Deutungsrechte. Also die Polizistin hat ein Trauma, das wird auch nach oben geflutet. Dann gibt es wirklich ganz schreckliche Unterwasser-Albtraumsequenzen. Das fand ich ganz schrecklich, um das nochmal so rauszubringen. Die Bürgermeisterin ist natürlich noch Schulleiterin und Mutter des Kommissars. Jede Figur hat das Geheimnis, das sie trägt, wie so eine Warmweste, und sofort weiß man, worum es geht. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich generisches Fernsehen und Dutzendware. Ich erwarte vielleicht auch von den Franzosen, die den Policier ja natürlich so anders erfunden haben, etwas anderes. Ich frage mich, weil Susanne das ja auch erzählt hat, der Autor, also der Romanautor, auf dem das basiert, war mal Polizist. Und von so jemandem erwarte ich, glaube ich, eine etwas realistischere Darstellung auch von Ermittlungen und so weiter. Also da muss ich sagen...
Aber wann warst du das letzte Mal in Frankreich auf dem Dorf?
Ja, ich lange nicht mehr, aber... Also selbst wenn sie bei der Tour de France durch hier Dörfer fahren, sehe ich ja ehrlich gesagt ein ganz anderes Leben da, als da in dieser Serie dargestellt. Die fahren doch durch die Pyrenäen die ganze Zeit mit den Fahrrädern. Also mir fehlt auch eine gewisse Art von, sagen wir mal, Realismus. Und dann dachte ich mir, okay, das wollen sie nicht. Aber dann hat doch David Lynch mit Twin Peaks genau gegen diese Art von Krimi-Fernsehen rebelliert, indem er gesagt hat, das geht nicht in dieser Generik.
Jetzt darfst du aber nicht bei mir ablesen. Ich habe hier nämlich ausstehen. Twin Peaks bei Temu bestellt, habe ich mir notiert. Also wir müssen aufpassen mit unseren Notizen. Ja. Ich finde, weil du gerade Polizeiarbeit und Ermittlung sagst, es wird ja gar nicht ermittelt. Ja. Wann fangen
sie
die, also,
tauchen?
Ja, mit 2 Tauchern, die so ein bisschen für Comic Relief da irgendwie sorgen sollen, die absolut unwitzig sind und eine total unsinnige Brüdergeschichte erzählt wird mit einem Tauchunfall, der die Geschichte 0,0 voranbringt.
Ich finde, ihr seid etwas hart. Also, wenn du sagst, Patrick, generisches, was sagtest du, generisches Abendfernsehen oder so? Ich habe da jetzt so ein bisschen deutsche Vorabendbilder im Kopf. Das finde ich eben gerade nicht. Sie versuchen, Bilder zu finden. Und Henrik, wenn du sagst, man erlebt die Dorfgemeinschaft nicht, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass der Schauplatz mehr, dass es mehr die Landschaft ist. Dass es nicht so um das Dorf geht, sondern um diesen See, um die Landschaft. Der Stausee ist ja ständig präsent. Insofern, ja, diese Erinnerung ans Wasser, diese Unterwasserszenen fand ich jetzt zum Beispiel irgendwie ganz interessant. Ich finde auch, dass es manchmal so ein bisschen an nordische Noir-Serien erinnert von der Erzählweise her und nicht so an französische klassische Krimis. Also generisches Fernsehen, ich weiß, was ihr meint, aber finde ich nicht ganz.
Wir haben noch gar nicht über die Narbe der Kommissarin gesprochen in ihrem Gesicht. Also also das ist ungefähr auch die schlechteste Narbe, die ich jemals einer Fernsehserie gesehen habe. Das sind alles so viele Kleinigkeiten, die einfach dann schade sind und anstrengend sind. Oder die Traumsequenzen, ich glaube, du hattest es angesprochen, also mittlerweile ist es ja ein Indiz für eine schlechte Serie. Früher war es nicht so, aber mittlerweile sind Traumsequenzen ein Indiz für eine schlechte Serie.
Und unironisch ist sie. Das vielleicht noch als letzter Kritikpunkt. Ich finde, dass man darauf aufbauen kann, dass man sagen kann, wir haben vielleicht nur das kleine Ensemble, aber dann kann es ein bisschen lustiger sein. Und der eine dicke Dorfpolizist da mit seiner Liebesgeschichte wurde auch wieder im Drama ertränkt, wie letztendlich die ganzen Leichen in diesem Stausee ertränkt worden sind. Ich denke, wir könnten bewerten, ja, alle waren schon mal dran. Henrik, du beginnst jetzt mal.
Ein Flop.
Life stinks.
Susanne.
Für mich ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Von mir ein Flop.
Life stinks.
Anna.
Ich gehe jetzt mit Susanne Pastis trinken, ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable.
Surface, das versunkene Dorf, 6 Folgen zu sehen ab dem 17. Juli im 1. in der ARD Mediathek. Und damit öffnen wir unsere Runde noch einmal für Serientipps oder Warnungen. Worauf freut ihr euch gerade? Was läuft bei euch auf den kleinen Bildschirmen? Was sollte man vielleicht dringend meiden? Wir beginnen mit Anna.
Ja, das passt ganz gut, weil auch ich habe eine True-Crime-Serie in den letzten Wochen gesuchtet, kann man fast gar nicht sagen, weil es sind nur 3 Folgen auf Netflix, eine Serie, die bei uns relativ untergegangen ist, The Witness, die über einen britischen Mord erzählt, aber nicht aus Täterperspektive, sondern aus Opferperspektive. Der damals 2,5-jährige Sohn, der mit ansehen musste, wie seine Mutter auf offener Straße in London ermordet wurde, wird mehr oder weniger fast 20 Jahre begleitet. Damals war das ein Riesending, vor allem der Yellow Press, die das hochgepusht haben, die Polizei, die Jahrzehnte im Dunkeln getappt ist, und diese Perspektive, also wirklich, was macht es mit den Angehörigen, wenn ein Mord passiert, hat mich ziemlich gepackt.
Henrik?
Ich habe nachgeschaut, ich habe im letzten Jahr denselben Tipp abgegeben als Summer Binge, und das mache ich dieses Jahr wieder, weil die 2. Staffel erschienen ist, nämlich bei Netflix The Four Seasons von Tina Fey. Eine absolut warmherzige, sehr witzige und aber gleichzeitig gar nicht weichgespülte Serie. 2. Staffel The Four Seasons.
Danke, Henrik. Susanne?
Ich habe in der Arte-Mediathek eine Miniserie gefunden über eine junge Breakdancerin, die nach einer Depression zurück will auf die Bühne und sich einer Breakdance-Crew anschließt. Die Serie heißt Battle, La Réunion. Und genau da spielt die Serie auch, nämlich auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean, also französisches Überseedepartement. Mir hat die unglaublich viel Spaß gemacht, sind mit echten Tänzerinnen und Tänzern besetzt, viele Battle-Szenen mit großer Leichtigkeit erzählt, behandelt dabei aber auch durchaus Themen wie Migration, Homophobie, auf der Insel. Also eine kleine Serie, die kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, die es aber, finde ich, sehr lohnt zu entdecken.
Super Serie, habe ich übrigens auch schon gesehen. Wirklich eine Riesenempfehlung. Ich empfehle trotzdem eine Serie für diesen Sommer, auf die sich Stephen King und Guillermo del Toro einigen können. Widow's Bay bei Apple TV Plus. Sie erzählt von einem Bürgermeister, der sein verschlafenes Inselstädtchen in Neuengland zum Touristenmagneten machen will mit Cappuccino, WLAN, Instagram. Dumm nur, das Örtchen ist verflucht und es rutscht jede Folge tiefer in den Horror. Es gibt mordende Clowns, Seehexen, Menschenopfer und ein sehr verzweifelter Bürgermeister. Wirklich kein klassischer Grusel, eher Grusel-Comedy. Für diesen Sommer perfekt, Widow's Bay auf Apple TV Plus. Und das war sie, die Sommerausgabe des Serienquartetts. Viel Spaß mit unseren Tipps und Warnungen und vor allem ein großer Dank an die Runde, an Susanne Burg, Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch.
Sehr gerne.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski,